ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Am Apparat?
Ja, ja, egal. Es ist auch egal. Es ist alles mal wieder so fürchterlich egal heute, Simon.
Ja, schön, ja.
Es ist alles egal. Ich habe richtig gearbeitet heute, schon wie ein Irrer.
Ich auch. Ich bin um 5:30 Uhr, hat mein Wecker geklingelt.
Was ist denn da los?
Ich hatte heute einen Drop mit Cold Effects und zwar ist es mit einer Marke, die immer ihre Drops um 9 Uhr morgens Eastern Standard Time machen und damit sehr gut fahren. Und dann dachte ich mir, ja, okay, alles klar, machen wir halt Eastern Standard Time. Wir sind natürlich 3 Stunden, wir hingen ja hier 3 Stunden hinterher an der Westküste. Das heißt, ich musste dann um 5:30 Uhr aufstehen, um 6 Uhr den Launch zu machen. Und dann, auch richtig geil, durfte ich direkt weiterackern, weil nämlich ich auch mit Total Distance Worship heute ein Release habe. Beziehungsweise ein Pre-Order-Release und irgendwie ist in der Kommunikation zwischen dem Euro-Label und mir untergegangen, dass das heute passieren soll, weil die Mockups gemacht haben für das Vinyl und die Mockups sahen so schick aus, dass ich da drunter den kleinen Kommentar nicht gelesen habe. Ja, wir machen dann Bandcamp Friday einfach die Pre-Order so und dann so gestern nachts um 1 Uhr morgens lese ich noch so eine Nachricht so, naja, dann bis nachher Pre-Order und so. Ich so, was zur Hölle. Und ja, deswegen alles so ein bisschen stressig heute Morgen, aber der Pedal Drop hat sich innerhalb von gut 10 Minuten ausverkauft. Das war ziemlich crazy.
Um wie viele Pedale handelt es sich da?
50. Hätte ich mal mehr.
Eine ganze Menge.
Ja, hätte ich mal mehr geordert.
Ja, besser safe than sorry. Ist ja auch, man kann sich das auch nicht immer leisten, auf so viel Ware sitzen zu bleiben.
Das ist richtig. Ich hatte schon das Gefühl, dass der gut wird. Aber
was ist das
ja.
schlecht verkaufteste Pedal? Also was so überhaupt nicht ankommt?
Es geht, also ich habe eigentlich, es geht alles. Es gibt so Sachen, da mache ich halt dann nur so 10 Stück oder so, um erstmal zu testen, ne? Wenn du so kleine Boutique, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Pedal, das heißt Black One, das ist so eine, wie soll ich sagen, ein bisschen getweakter Live-Pedal-Circuit. Wer das Live-Pedal nicht kennt, ist dieses Sun Signature Pedal von Earthquaker Devices. Und da gibt's einen Typ in Australien, Dirty Sock Effects heißt der. Cooler Name. Und der hat halt so ein. Der hat ein Pedal namens Black One rausgebracht. Ich habe das mal getestet und fand's mega geil. Und aber niemand kennt Dirty Sock Effects. Deswegen habe ich einfach erstmal 10 geordert und dann ist es natürlich meine Aufgabe, den Kram irgendwie. Ja, irgendwie ein Demo-Video zu posten, was möglichst vielsagend ist, damit die Leute überhaupt Bock drauf kriegen. Aber von diesen 10 habe ich jetzt halt 9 verkauft und seit letzter Woche und das eine, ja, das verkauft sich dann auch noch ab. Aber das sind so Sachen, die dann, ja, wenn du so mit richtig unbekannten Leuten arbeitest, dann sag ich mal, ist zwischen, also bist du mit 10 bis 20 verkaufst du dann auf jeden Fall ab, aber manchmal gibt's auch so Überraschungssachen so. Und die ich heute gedroppt habe, das ist ein Typ aus Kanada, Spline Laboratories heißt der, und der hat nur ein Pedal. Und jedes Mal, der droppt alle paar Monate so 100 Stück und die sind immer in einer Stunde, 2-3 Stunden weg. Und
so klingt für mich so ein bisschen nach so Death Knob-Hype.
Ja, ist wahrscheinlich ähnlich, ja. Also diese Hypes gibt's ja auch immer mal. Generell finde ich das natürlich auch cool, dass jemand, der so nur ein Produkt hat, dass, keine Ahnung, dass es so gut ist und dass es so viel Zuspruch bekommt, dass man, keine Ahnung, davon so viel Zeug machen kann und die Leute einem immer die Tür eintreten. Ist ja an sich cool, weißt du, so als kleiner Boutique-Hersteller.
Gut für den Boutique-Hersteller auf jeden Fall. So viel ist klar.
Auf jeden Fall. Nee, ich find's
der
cool.
Grund, warum ich fragte wegen dem Pedal, ist, es gibt nämlich so alle paar Jahre, wahrscheinlich alle paar Monate, das Internet ist relativ groß, gibt es ja immer wieder so, hey, the worst pedal ever. Mhm. I bought the worst pedal in the Darknet oder so. Guckst du dir solche Videos manchmal an? Ich finde sowas groß, hoch unterhaltsam, weil ich bin ja großer Verfechter der These, dass es keine schlechten Pedale, sondern nur falsche Anwendungen gibt, beziehungsweise nicht passende Anwendungen.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Es gibt natürlich, also ich schaue sowas auch. Ich glaube, Endertons haben doch auch gerade so ein Video rausgebracht, wo die einen Haufen verschiedene Pedale getestet haben. Ich glaube, da gab es so eine Online-Abstimmung, wo die gefragt haben, was sind die schlechtesten Pedale ever? Und dann haben die Leute entsprechend gewotet und die haben daraus so ein Video gemacht. Ich gucke jetzt nicht oft Andertons, muss ich gestehen, aber das war natürlich ein reißerischer YouTube-Titel, wo ich mal reingeschaut habe. Und ich muss sagen, viele der Sachen, die die getestet haben, klingen gut.
Ja. Ja, ganz genau. Ich hatte mir für die neue Platte jetzt dieses Dan Electro Grilled Cheese gekauft. Das ist jo. So ein Fixed Wah Distortion. Klingt halt wirklich, ist so ein One-Trick-Pony, kann nicht viel. Und das hatte ich auch nur auf einer für so ein Gitarrensolo verwendet bei so einer GBH-Coverversion. Und die, wo wir eine 7-Inch von gemacht haben. Und das ist ultra geil. Also, ne, so, das habe ich, glaube ich, für $20 gekauft oder so. Und das wollte ich mein Leben lang schon haben. Und das hat nicht enttäuscht. Und was regelmäßig auftaucht bei dem schlechtesten Pedal aller Zeiten, ist das der Grund, warum ich das hier anmoderiere, weil ich da gerne drüber sprechen wollte, ist das Boss XT2. Und zwar Xtortion. Ich glaube, das kam 1997 oder 96 oder so raus. Vielleicht auch schon 95. Auf jeden Fall hat sich das Buzzy damals im lokalen Musikladen anschnacken lassen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Pedal. Das ist so, also wirklich, das hat mehr Gain-Reserven, also das klingt so positiv Gain-Reserven, aber das ist so verzerrter als alles andere, was ich je in meinem Leben gehört habe. Es ist also so komödiantisch verzerrt.
Ja,
so,
verstehe. Ne?
Also,
okay, du sagst, dann, ich muss mir eins holen.
Ich sage, check es mal aus. Also ja. Boss XT2 ist mittlerweile auch so vom absoluten Internet-Hate zum Internet-Hype verkommen, wie das halt so oft ist. Und ich kenne auch noch jemanden, bei dem das zu Hause rumliegt und ich habe mir überlegt, ob ich da auch mal ein Angebot machen werde. Ich hätte das gerne wieder, einfach so aus nostalgischen Gründen.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen, klingt auch so wie so ein sehr mid-rangey, als wäre da auch so eine Fixed-Wah-Einstellung drin. Es klingt sehr so Nine Inch Nails-mäßig auch. Okay. Also ich könnte mir das vorstellen, so direkt in Preamp oder direkt ins Pult zu spielen für so Industrial-Gitarren. Also auf jeden Fall interessantes Teil, check das mal aus. Tipp von unten hier, Boss XT2 Xtortion. Check das mal aus. Vielleicht kennt es ja jemand von euch auch da draußen.
Vielleicht hat es ja auch noch jemand rumliegen. So, das darf
genau,
man,
ne? Vermacht es mir. 90er Jahre Erinnerung. Vermacht es mir, muss ich mich natürlich auch wieder bedanken. Simon. Es gab jede Menge Fische und Aale. Aalgarben nice. Und Fischgarben am Merch-Table für alle, auch wenn ich eure Namen manchmal nicht kenne. Beziehungsweise selbige nicht direkt parat habe. Vielen, vielen Dank für die ganzen Fischgeschenke. Ich bin wirklich soweit, ich kann ein Fischmuseum machen. Ich komme jetzt gerade nicht an, aber ich würde dir gerne diesen riesigen Fisch zeigen, den ich geschenkt bekommen habe. Zeige ich dir im Anschluss. Auf jeden Fall geile Sachen. Danke dafür nochmal.
Ja, vielleicht auch mal ein Foto von für unser Instagram.
Das wäre doch mal eine Maßnahme. Das machen wir ganz genau. Ja. Ansonsten, ich habe gesagt, ich habe heute schon richtig viel gearbeitet. Ja, das ist nämlich genau wie du. Du hast ja richtige Arbeit gemacht, also wie sagt man, geschäftliche Arbeit. Lohnarbeit, hätte ich fast gesagt. Bei mir war, als ich nach Amerika gezogen bin, beziehungsweise als ich angefangen habe, im Manta so viel zu touren, dass ich für anderthalb Jahre kein Zuhause mehr hatte, / brauchte, so 2014, 15, gut, das war dann auch die Zeit, als ich in die USA gegangen bin, da habe ich mir so einen Storage-Raum bei Bremen in so einem Vorort gemietet. Da habe ich halt so meinen ganzen Kram reingepackt, den man nicht wegschmeißen wollte. So, ja. Ne? So die Platten sind alle mit in die USA gekommen, die Instrumente auch. Aber so persönliche Briefe, Fotos, Klamotten, Poster und solche ganzen Geschichten. Und diesen Raum habe ich tatsächlich heute mit meinem Kumpel Cunning, vielen Dank nochmal, der Typ, der Edward Faxehände in mein Leben gebracht hat, ausgeräumt und aufgelöst und in einen wesentlich kleineren Storage-Raum in die Innenstadt verfrachtet. Denn früher, also vor 10, 15 Jahren gab es das nicht überall, so Storage-Units. Das war so ein bisschen so ein neues Ding.
Auf jeden Fall.
Jetzt sind sie innerstädtisch auch an jeder Ecke, so in der City. Und das ist so ein bisschen meinem Haus meiner Eltern näher dran jetzt. Und dann kann man da auch mal rübergehen und einfach durch die Sachen mal durchgucken. Dann auch noch beim Recyclinghof gewesen heute und dann nochmal die Hälfte aller meiner alten Habseligkeiten weggeschmissen. Aber da trifft es wirklich zu, ey, was du in den letzten 10 Jahren nicht gebraucht hast, brauchst du nie wieder. Und dementsprechend auch richtig Hardball gespielt, unfassbar viel weggeschmissen und wirklich nur so Fotos und solche Sachen festgestellt, dass ich aus irgendeinem Grund in meinem Storage-Raum nicht weniger als so 150 Patchkabel habe oder so. die sind wie so eine Reißzwecke oder so Tesafilm. Ach, irgendwann brauche ich das nochmal.
Absolut.
Naja, und hat sich eine, also ich könnte damit das vielleicht größte Paddleboard aller Zeiten bauen. Ja, und das war auf jeden Fall geil. Und da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, dass wir hatten mal, glaube ich, so eine Folge gemacht, die hieß, glaube ich, Haben, Haben, Haben. Und da ging es, glaube ich, um so Equipment-Wahn, dass man sich so schwer von Sachen trennen kann. Oder ich, glaube ich, du warst da immer besser drin. Mhm. Oder dass man auch so viele Sachen anhäuft. Und natürlich, jetzt habe ich die Folge wieder damit angefangen und über ein Pedal geredet, was ich gerne hätte, beziehungsweise zurück in meiner Sammlung hätte. Aber ja, es ist... Ich habe dann heute Vormittag, als ich diese Arbeit erledigt hatte, viel darüber nachgedacht, so was bedeuten denn eigentlich so, wie sagt man so, Dinge im Leben. Also was ist das Wort, was ich suche? Dinge, die man anfassen kann. Materielle Dinge, ganz genau.
Ja, materielle Werte, ja, was auch immer. Ja,
ja, nicht Werte, sondern Dinge, so richtig. Okay. Und das ist, die zu haben und die zu sammeln, bin ich ganz ehrlich, macht mir unglaublich Spaß. Aber selbige wegzuschmeißen und sich trennen zu können und diesen Schritt zu gehen, ist wunderschön, findest du nicht?
Ja, auf jeden Fall. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich sag mal so, eigentlich habe ich bisher sehr selten die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich was verkauft habe, es danach richtig bereut habe. Es ist mir einmal mit einer Gitarre passiert.
Hast du mal erzählt, ja, ich genau. Erinnere mich.
Ne, das ist halt so eine Sache. Aber wo ich zum Beispiel relativ gut drin geworden bin, alle paar Monate setze ich mich hin und gehe meine Vinylsammlung durch und gucke nach Sachen, die mir... keine Ahnung, nicht mehr so viel bedeuten, so, ne? Also es gab natürlich Zeiten, so zu Hochzeiten, wo ich gefühlt jede Woche dreimal Vinyl bekommen habe, irgendwie habe ich natürlich auch viele Sachen so ein bisschen gekauft auf wie soll ich sagen, man checkt halt ein Album auch mal aus und kauft es, anstatt darauf zu warten, bis es auf Spotify ist oder so. Und das ist ja auch völlig...
ist ja auch richtig so.
Absolut, ne? Das gehört ja auch dazu irgendwie als Musikfan. Aber ich sag mal, da sind natürlich auch immer mal Enden dabei so. Und früher war das so, dass mir das egal war und die einfach in meiner Plattensammlung dann halt verstaubt sind und rumstanden. Und mittlerweile ist es so, dass ich solche Sachen dann alle paar Monate gehe ich durch und guck so, okay, was bedeutet die mir wirklich was? Wovon bin ich wirklich Fan? Und was ich auch früher gemacht habe, so total sinnlos, aber so zur absoluten Obernerd-Zeit, dass ich halt von diversen Platten jede Farbe gekauft habe. So bei Gorgatz zum Beispiel, da habe ich so alles gekauft. Ja, einfach so mega hart gesammelt. Und zum Beispiel, ich glaube mittlerweile, Gorgatz, gutes Beispiel, habe ich jetzt meine letzte doppelte Farbe, nicht doppelte Farbe, ich hatte ja nicht die gleiche Farbe doppelt, aber meine letzte extra Kopie eines Albums, von dem ich mehr als eine Kopie hatte, habe ich jetzt gerade verkauft, kürzlich. Und jetzt habe ich von jedem nur noch eine und es reicht halt auch, so, weißt du, wie ich meine? Und das sind so Sachen,
ja.
Da spüre ich tatsächlich ziemlich viel Zufriedenheit, wenn ich das Zeug loswerde, weil ich es auch immer in Sachen investiere, die mir jetzt gerade wichtig sind, so, ja, und mit denen ich jetzt
das was mache. Das ist auf jeden Fall eine geile Herangehensweise, dass man immer sein Geld da anlegt, was einem gerade Freude bereitet. Und ich glaube, das muss ich mehr lernen, dass ich weniger horde, so, und mehr mich irgendwie auf den Moment, aber das ist auch so ein bisschen Story of my life. Ich bin sowieso leider noch nicht da, wo ich gerne hin möchte, so living in the moment mäßig. Das ist nie mein Ding gewesen. Ich bin immer so ein bisschen, weißt du, ich bin immer so latente Angst vor der Zukunft oder Schwelgen in der Vergangenheit. Das ist leider, ich weiß, es geht vielen Menschen so, aber kennst du bestimmt auch vielleicht.
Ja, geht wahrscheinlich ungefähr allen so, aber klar.
Das Problem nämlich mit meiner Plattensammlung ist, also erstmal, du kennst die ja, die ist, also wie misst man eine Plattensammlung? Misst man die nach Metern, wenn die nebeneinander stehen, oder misst man die nach Anzahl?
Ich würde sagen nach Anzahl, ja.
Gut, das weiß ich nicht, meine Plattensammlung ist nicht groß, sie ist vielleicht, wenn ich alle meine Platten nebeneinander stelle, also wirklich so gequetscht, ist sie, also 2,5 Meter, das ist nicht so viel.
Nee.
So.
Aber es ist so wenig, ist es halt auch nicht. Weißt du, ich meine? Es
nee,
so,
ganz genau. Weißt du, was das Problem mit meiner Plattensammlung ist? Die ist wirklich nicht gut. Also selbst mit ganz viel Fantasie nicht. Will meinen, da sind jetzt keine Sachen bei, wo ich sagen könnte, hey, das trifft jetzt nicht meinen aktuellen Musikgeschmack, da kann ich mal was von verkaufen und ich kann mich davon trennen. Also das sind zu 80% Sachen, die kein Schwein interessiert oder keiner haben will. Also wirklich, ich habe keine gut sortierte, geschmackvolle Plattensammlung. Also das ist wirklich mit, also ich habe vielleicht von diesen wenigen 100 Platten, also vielleicht 200 Platten sind das oder so, da habe ich, also da sind vielleicht so 5, 6 bei, wo so ein Connoisseur sagen würde, alter geil, so die hätte ich gern. Also und da lohnt es sich das überhaupt nicht, die durchzugucken und dann da mal was rauszusortieren und dann irgendwie zu verkaufen.
Sag mal, wo wir gerade bei Platten sind, hattest du mir die Band Spy empfohlen?
Absolut.
Okay, weil ich...
dir und vielen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Weil ich nämlich die Tage deren aktuelle Platte postwendend bekommen habe und dann überlegt habe, wer hatte mir eigentlich die Band nochmal nahegelegt und ich dachte...
Hat sie dir gefallen?
Ich habe noch gar keine Gelegenheit gehabt, sie aufzulegen. Sie liegt nämlich bei mir im Büro und ich muss sie noch mit nach Hause nehmen.
Check mal denn im gleichen Schachzug, es gibt diverse Bands, die einen ähnlichen Stil gerade drauf haben, die ich sehr schätze. Zum Beispiel eine Band wo kommen die? Ich trage das T-Shirt gerade. Midwestern Hardcore Punk steht auf meinem T-Shirt. Eine Band, die einfach Die heißt, Ausrufezeichen. Mhm. Die Platte heißt auch einfach Die. Und eine Band, die habe ich schon öfter drüber gesprochen, Mexican Coke. Yeah. Check die auch mal aus. Mhm. Ich finde sowohl bei Spy als auch bei Mexican Coke, finde ich die Sachen, die so vor 2 Jahren rausgekommen sind, noch so ein bisschen besser, weil die halt noch brutaler, noch wilder, noch ungezügelter sind.
Ich glaube, das haben wir damals in L.A. im Auto gehört, bei unserem ersten L.A.-Besuch. Ich glaube, da hast du mir Spy gezeigt, irgendeine EP, die wir dann auf Spotify gehört haben und die hat mir ziemlich in den Arsch getreten.
Auf jeden Fall, die Band macht auf jeden Fall Freude, ist so, hat so ein bisschen bei mir auch so den Spark gegeben in den letzten Jahren. Manchmal hat man das ja so, dass man sich mit 40 wieder komplett neu in eine bestimmte Facette von Death Metal verliebt. Mhm. Oder so das Gefühl hat, so alle paar Jahre, man entdeckt so Lo-Fi Black Metal für sich neu oder so. Und ich hatte das so, ich brauchte das in meinem Leben, wieder so eine richtig krasse Punk-Phase einzuleiten. Und das fühlt sich, es hält an und das fühlt sich, hatte sicherlich natürlich auch Einfluss auf die neue Manta-Platte, muss man ganz klar sagen. Und es fühlt sich total gut an. Und es ist eigentlich die einzige Musik, die mich momentan richtig interessiert, halt einfach richtig geiles Hardcore süffiges, aber nicht so crustig, sowas meine ich nicht, sondern hör dir die Spy-Platte mal an, sowas meine ich, so einfach so richtig geile No Fucks Given Punkmucke.
Ja, da sagst du was Interessantes. Ich habe gerade gestern darüber nachgedacht und ich glaube mit irgendwem mich drüber unterhalten, dass in vielen Genres, die mich grundsätzlich interessieren, extrem wenig Spannendes passiert. Ich habe das Gefühl, es ist gerade wieder so eine Phase, in der viel stagniert. Ja, und ich sag mal, auch gerade in der Mucke, in der ich unterwegs bin, wo ja eigentlich, man möchte meinen, wenig Regeln herrschen. Ne, es ist so...
Oh, man möchte meinen,
ja. Man möchte meinen, ja. Aber es ist doch so, dass es natürlich auch in den kleinsten Underground-Nischen immer nach einer gewissen Zeit gewisse Standards gibt und dann gibt es so Phasen, wo man das Gefühl hat, dass alle nur auf diese Standards zurückgreifen und ich habe das Gefühl, das ist gerade so ein bisschen der Fall. Wenig richtig Aufregendes und ich merke auch, dass ich entsprechend man hat dann immer das Gefühl, ja, hat man das Ohr einfach nicht mehr auf der Straße, kriegt man nichts mit, aber so ist es ja nun nicht unbedingt immer. Ich versuche ja auch gerade wegen dem Label auch schon Aufmerksamkeit in die Richtung zu lenken, aber es ist gerade wieder so eine Phase, wo es mir auf jeden Fall so geht. Ich habe sowieso festgestellt, es ist so eine Sache, die mir total aufgegangen ist. Kannst du vielleicht so ein bisschen nachvollziehen? Als Gitarrist ist es ja so, dass du eine gewisse Ästhetik, keine Ahnung, als gewöhnt bist, so als Spieler, so, ja, und dass du dich so gewöhnt hast an eine gewisse Art von Pickup, an eine gewisse Art von Amp, etc. pp. Und wenn du dann an diesen Punkt kommst, wo dich das langweilt, das ist total interessant, da gehe ich gerade durch so eine Phase, wo es mir so ein bisschen schwerfällt, mich so richtig einzuordnen, dass es dann so ist, dass du, okay, ich probiere jetzt mal eine andere Art von Distortion, ich probiere mal eine andere, komplett andere Art von Pickup. Und dann sitzt du halt so da und merkst so, ja, okay, es ist jetzt nicht so tight und der Pickup hat nicht so viel Output und bla bla bla. Und mir gefällt es als Spieler in dem Moment oder mein Reflex als Spieler ist dann zu sagen, das gefällt mir nicht. Aber als Hörer, wenn ich Mucke höre, sind das genau die Sachen, die ich eigentlich geil finde, statt den Standards, die ich beim Gitarrespielen gewöhnt bin. So. Und ich versuche da gerade so ein bisschen so meinen eigenen Breakthrough zu haben.
Es hilft nichts anderes, als sich zwingen. Weiß hundertprozentig genau, was du meinst, aber das ist halt auch so, ich will jetzt nicht ständig über meinen eigenen Approach reden oder wie ich Musik mache, aber das ist so, wie ich in den letzten 1-2 Jahren wieder richtig Freude am Musikmachen gefunden habe, ist halt so no rules apply. Einfach fremdes Equipment benutzen, was ich durch Zufall finde, also fast so wie so, wie sagt man, Sachen einfach so roulette-mäßig zusammenschmeißen. Fast so sagen, so, Alter, ich würfel jetzt, der eine Würfel ist ein Effektpedal, der andere Würfel ist ein Amp und der dritte Würfel ist eine Gitarre oder so. Und ich muss sagen, dass selbst wenn scheiße ist, es irgendwie dann doch meistens geil ist, weil es dann zumindest außergewöhnlich klingt oder so. Ich kann es nur allen empfehlen. Du hast es ja schon für dich selber entdeckt und Ich habe da eine diebische Freude dran, einfach so alles, was ich glaubte zu wissen, in letzter Zeit einzureißen. Mhm. Gibt natürlich so eine Grundästhetik und die ist auch niemals falsch, dass man sagt so, hey, ich mag das, ja, wenn eine Gitarre eher fett klingt oder so, aber auch selbst da gibt es ja noch 10.000 Abstufungen oder sonst was, was du machen kannst. Und ich wollte gerne noch was zu sagen zu dem, was du gerade gesagt hast. Du hast das Gefühl, in der Musik, die du gerade hörst, passiert so wenig. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist ein allgemeines Phänomen. Und bevor es jetzt wieder heißt, hier, okay, Boomer und so, und wir wissen nicht, was passiert, das meine ich damit nicht so richtig. Ich weiß natürlich, dass es da draußen unzählige Bands gibt, die interessante Sachen machen. Aber der Reflex, den du gerade beschrieben hast, der fällt mir auch auf, dass selbst in vermeintlich extrem undergroundigen, coolen Szene, Schrägstrich Nischenecken von Musik, wenn da irgendeine Band mit was richtig Geilen ankommt, dass sich da gefühlt von der ganzen Gefolgschaft erstmal 2 Jahre drauf ausgeruht wird und gefühlt die Leute dann versuchen, dieselbe Platte abzuliefern. Das gab's bis zum gewissen Grad, glaube ich, auch schon immer, aber ich habe in letzter Zeit, und ich weiß nicht, ob das an der Szene liegt, ob das an den Bands, an der Musikrichtung oder auch mal wieder am bösen, bösen Internet liegt, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute noch schneller denken, ey, hier funktioniert gerade was, das muss ich auch ganz schnell nahezu gleich abliefern oder irgendwie anbieten mit einem anderen Logo und anderem Cover, aber auch nicht zu anders, bitte. Das soll schon klar sein, dass das in derselben Ästhetik sowohl vom Sound als auch in der Optik wahrgenommen wird. Und dann wird die Kuh schon irgendwie fliegen. Und das ist auch cool bis zum gewissen Grad, aber spätestens bei der 3., 4., 5. Band entlarvt sich dann die ganze Sache wieder selber. So, das hat Vorteile und auch Nachteile. Aber das fällt mir auch auf. Und ich frage mich seit langem auch schon, beziehungsweise seit 1, 2 Jahren, woran das liegt, weil siehe so Spy und diese ganzen Bands, die ich gerade aufgezählt habe, da ist es auch mega krass.
Klar.
Bands, die vor 5 Jahren noch so richtig Tough Guy Hardcore gemacht haben, machen jetzt einen wieder auf Punker. So, ja, weißt du, oder irgendwie Metaller, die heftigsten Metal-Typen waren, wollen jetzt auf einmal irgendwie wieder so krustig rüberkommen oder irgendwie sowas. So, weißt du, es ist schon alles so recht durchschaubar, die ganze Nummer.
Ja, ja, die Trends sind natürlich immer, wie soll ich sagen, also die finden immer statt. Ich finde vor allem, Hardcore ist besonders anfällig dafür. Im Metal ist das natürlich so, du hast halt ein Genre, was natürlich, wie soll ich sagen, ausreichend Tradition hat, dass es jetzt einfach einen Haufen Parallelgenres gibt, die alle ihren Platz haben und wo es auch eine gewisse Quantität an Hörern gibt, die das anhören und legitimieren sozusagen. Aber selbst im Metal mit diesen Subgenres, die es schon seit Dekaden gibt und die sich seit Dekaden etabliert hat, hast du natürlich diese Trends. Ich meine, keine Ahnung, Alter, seit wie vielen Jahren wird man hier in den USA mit diesem Oldschool-Death-Metal vollgeeiert, Alter? Das ist halt so, Digga, okay. wie viel mehr Bands brauche ich, die irgendwelche Deppenriffs spielen und wo die Vocals so sind, so, also das ist halt so.
Vor allem, mit ja, das Problem drauf, so. Ist, dass genau das Problem ist so ein bisschen, dass ich da so ein bisschen zwiegespalten, weil gerade das, was du geteasert hast hier, das ist ja eigentlich Musik, die ich sehr, sehr mag.
Ja, aber so, das, so aber sie ist halt inflation, es ist halt so inflationär in ja. den letzten, und vorher war es halt HM2 Swedish Death Metal, so, ne, irgendwie.
Ja, oder da, genau, so Anfang 2010er Jahre, genau wie du sagst, der HM2 Hype. Und danach ein paar Jahre später halt dieser mit einem Brecheisen versuchende, total übertriebene, reale Lo-Fi Black Metal. Mhm. So, was ja. halt auch, so, ne? Also klar, das stimmt schon. Das Problem ist so ein bisschen, dass ich da ehrlich auch sein muss, das sind ja alles Sachen, die mir aber vom Prinzip gut gefallen.
Ja, geht mir genauso, aber das Problem ist, was du beschrieben hast, es stürzen sich sofort so viele Leute drauf, dass es schnell seinen Reiz verliert. Ja.
Ich bin dann aber auch ein Bauer, muss ich auch sagen. Bei mir läuft die Gefahr dann eigentlich nicht. Oder ich laufe keine Gefahr, mich in Trends oder in der Masse der Bands irgendwie ob der schieren Anzahl zu verlieren. Denn ich bin dann so, ja, dann höre ich mir halt das Original an. Also ich bin so ein richtiger Arsch eigentlich. Ich gebe irgendwie so Copycats einfach keine Chance. Egal, wie geil die sind. Einfach, und das mache ich nicht irgendwie, weil ich denen das nicht gönne, sondern ich mache das aus reiner Faulheit.
Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es deswegen oft so, dass ich solche Bands erst Jahre später für mich entdecke. Dass ich dann so irgendwann so, ach hier, die und die Band hatte vor 5 Jahren so einen riesen Hype. Ich weiß gar nicht, was ich hören soll, dann checke ich das aus und ich sag mal, es ist so 50-50. Manchmal entdeckt man noch was richtig Geiles, was einen total umhaut, was man vorher nicht auschecken wollte, weil man so ein bisschen die Nase drüber gerümpft hat zur Hype-Zeit, sage ich mal. Mit einer Band, wo es mir gerade so ging, ist Fuming Mouth heißen die. Die machen auch so HM2-Hardcore-Kram Und die haben eine Platte mit einem Cover, was so nach Bekinski aussieht. War damals so, keine Ahnung, hatte ich einfach so, ey, Cover-Artwork ist Klischee, der Sound ist Klischee, habe ich keinen Bock drauf. Und die Platte habe ich mir vor ein paar Monaten das erste Mal angehört. Und ja, jetzt läuft die so auf Heavy Rotation seit 2 Monaten oder so. Und ich feiere die richtig ab. Ist auch okay, wenn man Sachen, wie soll ich sagen, später irgendwie nochmal eine Chance gibt. Aber ja, wenn die Übersättigung so da ist, dann ist es schon anstrengend irgendwie. Weil man weiß ja auch irgendwann nicht mehr, welche von den ganzen Copycat-Bands man jetzt noch auschecken soll, so.
Das Einzige, was mir wirklich nicht in den Kopf geht, und da bin ich halt auch höchstgradig ignorant, oder das hat natürlich auch mit meinem persönlichen Musikgeschmack und der Musikfarbe, was ich mir so anhöre oder was mich begeistern kann. Ey, ich verstehe es bis heute nicht, dass sich in den USA, aber auch in Europa, aber ich habe das Gefühl, sehr viel in den USA in letzter Zeit auch immer wieder einfach Bands gründen, die so einfach extrem chorigen, modernen Deathcore irgendwie wieder versuchen, im Jahre 2024 anzubieten. Und damit sagen so, ja, damit will ich irgendwie was reißen. So. Also ich verstehe das einfach nicht. Ich hoffe, also ich wünsche denen alles Glück dieser Erde, aber ich verstehe es einfach nicht.
Das Interessante ist, dass in den USA Deathcore zum Beispiel, ich weiß nicht, den dritten Frühling erlebt und wieder total hip ist so. Und die ist,
ja, das meine ich. Ne? Ich peile es nicht.
Ich peile es auch nicht, aber ich glaube gerade, was moderne, sagen wir mal, nicht unbedingt Hardcore-Mucke, sagen wir mal eher, ich sag mal, Deathcore für mich ist eher aus Metalcore entstanden als aus Hardcore, ne?
Hundertprozentig, ne? Bin ich bei dir, ja.
Das ist so ein bisschen zwei verschiedene Lager mit Überschneidung. Und das Ding ist, dass es seit quasi Deathcore gibt, sich in diesem modernen Metalcore und Hardcore-Genre eigentlich gar nichts getan hat. Es gab Djent, es gab Deathcore und es gab die Bands, die so ein bisschen wie Acacia Strain und so klingen. Ja, also diesen sehr toughen, bulligen Hardcore und Acacia Strain, gutes Beispiel, eine Band, die sich total weiterentwickelt hat und jetzt auch viel so slutschig, dummiges Zeug macht und so ein bisschen erwachsen. Aber der Punkt ist so, die jungen Bands da draußen, die irgendwie so aus dieser Metalcore-Ecke kommen, die wählen eins dieser drei Genres seit über 10 Jahren mittlerweile, ne? Das Zeug ist ja jetzt alles auch nicht mehr brandneu. Seit über 10 Jahren wählen die eins dieser drei Genres und also Djent ist jetzt am alleruncoolsten momentan. Ich glaube, das interessiert gerade gar keinen, aber so Deathcore.
Weiß ich nicht, da habe ich wirklich mein Ohr nicht auf der Straße.
Ja, verpasst ja auch nichts. Und aber so Deathcore und dieser Acacia Strain Metalcore, habe ich das Gefühl, sind die zwei Sounds, die in so moderner Metalcore-Mucke seit geschlagen, also wahrscheinlich seit 2 Dekaden mittlerweile irgendwie das einzige ist, was jungen Leuten einfällt. So, da ist, ne, ich kapiere es auch nicht so ganz. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, dass man sich damit begnügt, immer das Gleiche und Gleiche und Gleiche aufzuwärmen. Und natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass junge Bands nicht auch immer mal einen neuen Impuls irgendwie reinbringen. Das mag sein.
Aber genau, dieser Instinkt oder der Impuls, den du ansprichst, ja, ich gründe jetzt so eine Band, das ist für mich so, Alter, es ist 1991, lass uns eine Band gründen, die klingt wie Metallica Black Album.
Ja.
So von wegen, so das, was bietet die Option auf den größtmöglichen schnellen kommerziellen Erfolg? So. Und ich verteufel das gar nicht, ich meine das nicht wertend. Ich verstehe immer nur nicht, wie sich Bands so gründen können, wie man so wenig Liebe zur Sache und so, wie man so wenig Instinkt und Bauchgefühl haben kann, sondern so, wenn man versucht, so eine Band, wir haben in letzter Zeit viel darüber geredet, so auch aus persönlichen Gründen oder sonst was, so,
ja,
dass Leute versuchen, Bands am Reißbrett, sagt man, ist es Reißbrett?
Ja, so, Reißbrett, zu entwerfen, ja.
Zu entwerfen. So von wegen, so, wenn ich das und das und das mache, habe ich Erfolg. Ich glaube, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen hat das noch nie funktioniert. Aber trotzdem ist es immer noch bei gefühlt 50% der Leute, die gerne professionelle Musiker sein wollen, gefühlt der Instinkt.
Ich denke, da trennt sich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, da trennt sich so ein bisschen, wer Musik macht, einfach weil es so ein kreativer oder vielleicht auch irgend so ein bisschen so ein mentaler Drang ist, dass jemand einfach denkt, so, Alter, ich muss mich hier irgendwie ausdrücken. Und die andere Seite der Medaille, und wahrscheinlich ist die jetzt auch gar nicht unbedingt komplett illegitim, sind eher Fans von Mucke und einer Szene, die einfach dazugehören wollen. Die einfach Teil dieser Kultur sein wollen. Und
oder die dritte Variante ist noch, einfach Leute, die Ewigkeiten schon Musik machen und es jetzt nochmal endlich wissen wollen, aber bitte gerne jetzt irgendwie damit Erfolg haben wollen. So sagen so, ich möchte hauptberuflich Musiker sein. Das sind ja auch Leute, vor denen ich den Hut ziehe, weil du und ich, wir wissen beide, was es bedeutet, hauptberuflich Musiker zu sein. Das ist kein Zuckerlecken, sondern eher Arschlecken.
Ja, ja,
und das ist nicht immer geil. Klar, manchmal Arschlecken ist super, versteht jeder drauf, aber halt nicht immer.
Ja.
So, und ja, also ich habe da großen Respekt vor, aber auch schüttel oft den Kopf vor dem Wahnsinn. So, weißt du, so, das ist ja auch, ja echt, also wenn ich mir vorstelle, so, ich würde jetzt irgendwie irgendeine Band gründen wollen, nur um damit Erfolg zu haben, das ist eine sehr, sehr lange Straße.
Es ist nicht einfacher geworden und nicht billiger geworden, viel zu touren. Es ist nicht einfacher geworden, in der Musikindustrie überhaupt Geld zu verdienen. Und wenn ich mir halt vorstelle, wie lange man jetzt auch Scheiße fressen müsste, bis man vielleicht irgendwann mal nicht mehr die Opener-Band überhaupt ist. Ja, selbst als neue Band, die in Anführungszeichen alles richtig macht, ist es ja trotzdem so, dass du erstmal industriestandardmäßig erstmal für 3-4 Jahre auf jeden Fall absolut am unteren Ende der Hackordnung bist und das alles mitmachen musst. So, und da muss ich mich auch mittlerweile fragen, wie leistet man sich das, ja? Vans sind teurer geworden, Sprit ist teurer geworden, Nightliner brauchen wir gar nicht erst mit anfangen, kosten doppelt so viel wie vor der Pandemie. So, und ich sag mal so, ich kenne auch größere Bands, die richtig, sagen wir mal, die richtig viel Umsatz machen, ja? Ich sag jetzt keine Namen, aber eine europäische Band, die hier in den USA regelmäßig tourt, wo dann ein Tourumsatz mir gesagt wird, wo mir echt alles aus dem Gesicht fällt, so. Aber dann am Ende verdienen die daran so gut wie keine Kohle. Es ist immer, die Kosten sind halt auch so krass. Und wer da heute ankommt, so naiv und denkt so, Alter, ich mache jetzt halt einfach alles richtig und meine Band wird erfolgreich und das ist dann mein Leben und mein Job. Alter, good luck auf jeden Fall.
Ah, du weißt ja selber als Unternehmer, Simon, dass Umsatz noch lange nichts mit Gewinn zu tun
hat. Na eben,
das weißt du natürlich aus erster Hand.
Trotzdem, aber wenn du solch manchmal hörst, also ich habe, wie gesagt, bei der betreffenden Band habe ich eine Zahl gehört, die unterm Tourbudget quasi drunter stand, erstmals Umsatz, vor Merch noch. Und ich dachte halt so, Alter, okay, krass, da müsste ja was hängen bleiben, so, ne? Aber dann kommt's halt. Du weißt es selbst besser als ich. Crew, Bus. Ja, bla bla bla, das addiert sich natürlich alles super schnell auf und ich finde es mittlerweile so ernüchternd, dass ich mir auch denke, so Alter, wenn ich mich in diese Situation reinversetzen muss, ich würde jetzt alles dran setzen, um auf dieses Level zu kommen und dann bleibt unterm Strich trotzdem so wenig hängen. So, dann denke ich, Alter, wozu? Da mache ich doch lieber würdevoll einfach Mucke und bring die raus und hoffentlich ist die Qualität der Mucke so gut, dass es irgendwie, keine Ahnung, trotzdem ein gewisses Maß an Relevanz hat, so, aber diesen ganzen Grind von vorne bis hinten, ich meine, wir sprechen darüber ja eh regelmäßig so, aber das ist so.
Ich wollte gerade sagen, es ist Yesterday's News.
Ja, ja.
Aber man muss fairerweise sagen, es gibt natürlich aber auch noch andere Leute als dich und mich, es gibt ja auch noch so richtige Road Warrior, die sind dann vielleicht auch nochmal irgendwie 15, 20 Jahre jünger oder 10 und die wollen das halt unbedingt wissen. Die denken halt so, ey, das Glück dieser Welt hängt für mich davon ab, auf einer Bühne zu stehen und das möglichst irgendwie 200 plus Mal im Jahr. Ich ziehe da absolut den Hut vor. Ich finde das ultra geil, wenn Leute das können und machen. Ich beobachte solche Leute, ja, weil ich mein Weg sich mit diesen Leuten oft kreuzt bei manchen Shows, bei Festivals und solche Sachen und ich kann da immer nur Kopfschütteln nebenstehen und das ist gar nicht so, weil ich das verachte oder weil ich das scheiße finde, sondern ganz im Gegenteil, ich finde es halt einfach nur so krass, das ist für mich so derbe weit weg von einer Lebensrealität, in der ich mich befinden wollen würde, aber ich kann das ja verstehen, weil ich habe das ja nun am Anfang von Manta haben wir ja auch so viel gespielt und ich kann das schon nachvollziehen.
Klar, same.
Dass man ja auch so seinen Namen auf die Mappe packen will, putting your name on the map und dass man der Welt zeigen will, wer man ist, dass es einen gibt, dass man sich beweisen will und oft gibt es ja auch nur spielen, 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 du musst dich ja auch erstmal als Band irgendwie legitimieren und nicht jede Band wird als absoluter Roadburn Underground Geheimtipp geboren, die sagen so, Alter, hast schon gehört, die haben 4 Konzerte gespielt, das ist der heißeste Scheiß überhaupt. So von Roadburn nach New York, nach Tokio, dann zurück irgendwie wieder, um in Deutschland 1000 plus Leute zu ziehen. Soll es geben, ist aber relativ selten.
Ja.
also es gibt ja auch einfach viele Band, lange Rede, kurzer Sinn, die einfach jede Menge Konzerte spielen müssen, um sich irgendwie erstmal irgendwie bemerkbar zu machen und sagen, dass sie überhaupt da sind. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, ich war sehr, sehr ehrlich zu mir und ich habe da lange drüber nachgedacht. Was mir auffällt, wir haben jetzt mit Manta 5 Platten gemacht, 2 EPs, eine Live-Platte und so weiter und so fort. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob das was Gutes, für mich ist das persönlich gut, für meine eigene Psyche, für die Karriere der Band ist das wahrscheinlich eher schlecht, aber ich habe diesen Reflex verlernt, ich habe keinerlei Bedürfnis mehr, mich zu beweisen. So in diese Welt, wie ich das noch so vor 5 oder 10 Jahren hatten, so in die Welt rauszugehen, so sagen, hier bin ich, mich gibt es so, uns gibt es, hört euch das an, wie krass ist das? So, das habe ich gar nicht mehr. Ich habe auch dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out nicht mehr. Mhm. Ich weiß, habe ich das schon in der letzten Folge erzählt? Ich weiß es gar nicht so, aber irgendwie, das sind so die Sachen, die mir jetzt gerade so durch den Kopf gehen. Ich möchte mich wirklich nur noch ausnahmslos an meiner eigenen Musik erfreuen und wirklich nur noch dann, wenn es mir Freude macht und wenn das für mich ein Mehrwert ist, in welcher Form auch immer. Aber diesen Grind, ich muss das machen und ich muss das machen, damit eventuell langfristig das und das passiert oder eintritt, ich kann das nicht mehr bieten. Ich kann das nicht weder psychisch noch physisch stemmen und leisten. Und ich habe da auch keine Kapazitäten mehr für, denn jetzt ist so, ich bin jetzt Anfang 40, ich muss auf meine Liebe, auf meine bedingungslose Liebe zur Musik aufpassen, weil sonst verwelkt die irgendwann wie so eine übergossene Pflanze. Und ich habe auch gerade was Falsches gesagt, es ist ja keine bedingungslose Liebe, es ist genau das Gegenteil. Es ist so, ich liebe das nur bis zum gewissen Grad und wenn die Dinge so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, aber so, das meine ich, um auch dieses Thema vielleicht zu beenden, jetzt nochmal mir vorstellen zu müssen, ey, ich habe eine neue Band und ich muss um die Welt touren und ich muss an jeder Tankstelle irgendwie zeigen, wo der Hammer hängt. Ich habe wahnsinnigen Respekt, wenn Leute das machen und ich finde das auch arschgeil zu sehen und ich habe kein Gefühl mehr, dass ich was verpasse oder gar Neid oder FOMO-Gefühle, wenn ich andere Bands das machen sehe, so, weil ich bin mir um den Preis bewusst und ich merke einfach so, ey, selbst wenn ich wollte, könnte ich eh nicht. Ich bin da, wo ich bin und ich bin glücklich da, wo ich bin. Aber schon krass, wie manche Leute jetzt gerade erst das so zu beobachten, wie die jetzt sagen so, Alter, ich nehme das alles in Kauf und dann denke ich irgendwie 10 Jahre zurück und denke so, Alter, ich bin froh, dass ich damit fertig bin. Mhm. Und nicht damit anfangen muss.
Ja, du hast es auf jeden Fall in der letzten Folge schon mal angeschnitten. Aber es ist nachvollziehbar und mir geht's ähnlich. Der FOMO-Faktor ist wirklich ein gutes Stichwort. Der ist bei mir auch deutlich weniger ausgeprägt, als das mal war.
Das war bei mir mal ganz schlimm, bin ich auch ganz ehrlich. Also ja? So, ich habe das auch schon mal erwähnt, so dass durch so Social Media scrollen, Band XY, mit denen haben wir doch noch letztes Jahr getourt. Guck mal, jetzt sind die schon in dem Land total erfolgreich. Oh, da passiert bei dir aber gar nichts. Oh, jetzt sind die auf dem Festival, da bist du aber nicht eingeladen. Dass die das natürlich umgekehrt genauso sehen, auf dich bezogen und so, das sieht man ja alles nicht. Aber das sind Gefühle, auf die habe ich auch überhaupt keine Lust mehr. Das hat nichts mit Missgunst zu tun, sondern das hat wirklich nur mit der Angst, etwas zu verpassen oder nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und vielleicht können das auch andere Musikerinnen und Musiker besser als ich, aber ich habe bei mir zu oft festgestellt, dass ich Sachen mache aus schlechtem Gewissen oder aus Angst, dass ich das bereuen würde, das nicht zu machen. Stichwort, wenn ich das jetzt verkaufe, das und das Piece of Equipment so, dann bin ich später traurig oder so. Wenn ich das und das Konzert nicht spiele, obwohl ich überhaupt keine Lust dazu habe, dahin zu reisen und so, ja, karrieretechnisch und so ist das vielleicht strategisch ein guter Schachzug. Und dann macht man es doch und dann erwischt man sich dabei, dass man eigentlich die ganze Zeit nur mit den Zähnen knirscht und gar keinen Bock hat. Und ich glaube, dass man sich langsam aber sicher dazu zwingen muss, solche Sachen nicht mehr zu machen. Es hat natürlich auch viel zu meinem vermeintlichen Erfolg beigetragen, aber ich möchte nicht mehr in der Position sein. Und ich nehme lieber hin, dass eine Band auch potenziell nicht mehr weiter wächst, so vom Erfolgfaktor her, anstatt nochmal in dieses Hamsterrad reinzugeraten in der Konsequenz.
Was ist denn mal meine andere Frage, weil ich sag mal, wir haben ja sowieso viele Leute hier in unserem unter unseren Zuhörern ja auch, die auch in Bands spielen und so weiter und so fort. Nur man kann ja nicht davon, man muss ja davon ausgehen, dass viele diese Ambitionen haben zu sagen, so ja, klar würden sie gerne auf Europa-Tour gehen oder auf so und so Tour und klar hätten sie gern einen Plattenvertrag oder eben dieses, ja, dieses, ich sag mal,
ich zahle damit meine Miete.
Ja, das natürlich, das wäre dann natürlich die nächste Hausnummer, irgendwie, dass man davon leben kann und so weiter und so fort. Aber selbst einfach nur an den Punkt zu kommen, dass man überhaupt relevant ist fürs Touren, in Anführungszeichen, so, ne? Aber ich denke mir, was ist eigentlich eine andere würdevolle Existenz einer Band? Weißt du, wie ich meine? Wenn man es schafft, eben nicht diesen, ja, diesen Komplex, oder wenn man es schafft, über diesen Komplex hinauszukommen, so, ja, was gibt es für eine würdevolle Art und Weise für eine Band, einfach zu existieren, ohne durch das Hamsterrad zu müssen?
Ja, diesen Grinder, der dich ja auch zerhamstert dann im schlimmsten Fall. Also ganz ehrlich, ich kann das beantworten. Ich sehe das immer wieder, Alter. Es gibt Bands, die ich so dermaßen geil finde. Kennst du dieses Gefühl, wenn du Bands so ultra krass abfeierst und da gar nicht drauf klarkommst? Und dann siehst du die so beim Konzert und dann kommen da 40 Leute hin und dann sprichst du mit denen und die sind so auch so total unaufgeregt, weil die einfach überhaupt nicht das Bedürfnis haben, das hauptberuflich zu machen oder auch gar nicht diesen Flex haben, dass sie denken, sie müssten das der ganzen Welt zu beweisen, dass sie die krassesten sind oder sowas. Mich beeindruckt das immer extrem nachhaltig, wenn ich solche Leute treffe und ich kenne so ein paar Bands, die ich über alles verehre und dann treffe ich die Musiker und freunde mich denen vielleicht mit denen auch an so und bin dann fast so Fanboy-mäßig oder so, ja, wir haben schon seit einem halben Jahr nicht mehr geprobt, XY ist jetzt nach New York gezogen, der arbeitet da was anderes, ich wollte ihn demnächst mal besuchen, aber vielleicht kommt er im Herbst wieder, dann wollten wir vielleicht irgendwie eine Show mit Kumpels da und da spielen und du denkst so, Alter, hey, diese Band, ich knie nieder, die sind so geil. Aber das zeigt, dass so vermeintliche Qualität nichts mit kommerziellem Erfolg oder mit berufsbildenden Maßnahmen zu tun haben muss. Und das sind so Momente, die mich A, erden und mir B, tief imponieren jedes Mal. Weißt du, was ich meine?
Ja, 100%, ja. Ich
finde ich ultra geil und ich glaube, in meinem nächsten Leben oder in meinem Post oder so in Zukunft vielleicht ist das etwas, was ich auch nochmal gerne erleben würde. Diese Gelassenheit, die ich dann bei den Leuten erkenne und im Gespräch erfahre, die imponiert mir sehr.
Ich bin überhaupt froh, dass ich momentan mal wieder so richtig Inspiration spüre, weil auch das jetzt jahrelang überhaupt nicht der Fall war. Und ich merke, dass überhaupt dieses Gefühl zu haben, für mich eigentlich das Allerbeste am Musikmachen ist. Ja, also also vor allem so, dass ich habe momentan sogar die Motivation, alleine Songs zu schreiben, was mir jetzt echt lange abgegangen ist. Nach der ersten Nightmare-Platte, was ja nun auch 7 Jahre her ist, hatte ich so richtig ich konnte nicht mehr alleine mich am Computer setzen und einen Riff schreiben. Null Motivation, null Inspiration, war einfach so total drüber und ich musste dann immer, musste mich mit jemandem hinsetzen, um überhaupt irgendwie in den Vibe zu kommen und selbst das hat sich dann manchmal so ein bisschen klemmig angefühlt für mich so. Und ja, jetzt momentan irgendwie sitze ich echt oft da und experimentiere rum und mach viel und schreibe Riffs und freue mich total. Und das ist eigentlich irgendwie wahrscheinlich das Höchstgefühl für mich am Musik machen und am in der Band sein. Das Gefühl zu haben, inspiriert zu sein, das dann auch umsetzen zu können und darauf hinzuarbeiten, irgendwie geile Mucke zu machen. Und alles andere ist ehrlich gesagt auf so einem Level mittlerweile für mich, wo es mich fast gar nicht mehr interessiert. Ja, das ist so, wir wurden jetzt zum Beispiel für 2 Touren submitted mit irgendwie, ich sage ja immer, mit 2 namhaften Death-Metal-Bands für diesen Herbst, so, ne? Einfach hat unser Booking-Agent gemacht und er hat es gesagt und ich dachte mir so, ja, okay, cool, dann kriegen wir hier, wenn überhaupt wir ein Angebot kriegen, dann ist es so ein, ja, Opener für $100 am Abend und dann 5 Wochen im Van-Pen, so, dann denke ich mir das so, nee, dann bleib ich wieder zu Hause und schreib weiter Riffs, weil das bockt mich jetzt halt gerade total, so, ja, da habe ich viel mehr Vergnügen dran, so, und
ich habe auch definitiv so das Gefühl, was ich jetzt in meinem Leben brauche, ist, ich möchte genau wieder wie früher so in Jugendtagen, das soll jetzt gar nicht narzisstisch klingen, aber ich möchte wieder Musik machen, weil ich mein größter Fan bin. Und nicht, weil ich mich am allergeilsten finde, sondern weil ich einfach nicht garantieren kann und konnte damals, dass das jemals jemand anders hört. Sondern wirklich nur aus Freude zur Sache, um mich selber zu unterhalten und weil ich halt einfach Musik so unglaublich liebe und geliebt habe. So. Und das ist, merke ich, dass ich da eine ganz große Sehnsucht nach hab, wieder nur Sachen machen, um mich selber zu unterhalten. Egal, ob das Musik machen ist, schreiben ist oder sonst was, dass ich ja Mann, ich vermisse die Tage, wieder mit meinem Vierspurrekorder auf meinem Bett zu sitzen und einfach irgendwie irgendeine Sache aufzunehmen, die mich unglaublich bockt, die mir große Freude macht, wo völlig unklar, wo es nicht das Ziel schon festgesetzt ist, das muss jetzt eine Platte werden und hoffentlich finden das die Leute gut und dann muss das dann und dann fertig sein. Sondern einfach nur so, ich mache das jetzt, weil sich das jetzt gerade gut anfühlt und das habe ich seit Ewigkeiten, also so viele Jahre nicht gehabt. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, ich hatte in der Zwischenzeit natürlich was total anderes, was ultra geil war, dass man immer an festen, für auf feste Ziele hingearbeitet hat, dass man immer ganz bestimmte, dass man ja auch Deadlines hatte, dass man so Peaks hatte, wo man ja auch neue Musik rausbringen wollte und so. Das war ja auch geil, weil man wusste, da warten Leute drauf. Aber insgesamt vermisse ich gerade am meisten genau, was du gerade beschreibst, einfach mir selber eine gute Zeit bereiten und Dinge zu machen, die mir Freude und Spaß machen und mich erfüllen. Und das nachgelagerte Ziel, ob das A, jemand hört und B, jemand gut findet, in dem Moment erstmal völlig egal ist.
Jo, auf jeden.
Hatte ich ewig nicht. Klingt jetzt auch so, als wüsste ich total, wie ich das mache. Ich bin da noch nicht, aber ich möchte da gerne wieder hin.
Ich bin da gerade voll und das ist...
Vielleicht muss ich dann einfach mehr vorbeikommen und einfach wieder so, vielleicht müssen wir mehr in deinem Zimmer rumhängen und Riff schreiben und halt einfach so, wie man früher zusammen im Zimmer rumgehangen hat und PlayStation gespielt und gekifft hat. So einfach so, es ist völlig egal. Keiner wusste ja damals, dass wir mal durchs Kiffen und PlayStation spielen reich werden. Das konnte ja keiner ahnen. Ja. Aber genau so, ne, dass man eigentlich so, Alter, das macht mir, wenn ich mich erinnere, so mit so 16, 17, es gab für mich nichts, also am besten noch so die letzten beiden Stunden in der Schule schwänzen, zu Hause wartet der Bon und der Vierspurrekorder. Und Alter, ich habe da teilweise 14, 15 Stunden am Stück vor dem Vierspurrekorder gehockt und irgendwelche Mucke gemacht. Und es war völlig unklar, ob das jemals jemand hört. Außer Buzzy vielleicht.
Nichts daran war verkehrt. Das hat sich damals einfach komplett richtig und geil angefühlt.
Gesund war. Das waren gute Trainingsjahre und so, was halt auch das eigene Handwerk und die eigene Kunst betrifft. Ich möchte das aber auch nicht missen, dass man irgendwann in der Chance, ich meine, muss man fairerweise, es ist ja nicht so, dass es jetzt vorbei ist. Ich mache das ja nun mal immer noch. Auch Konzerte zu spielen und irgendwie, das ist ja auch nun mal mittlerweile immer noch auch noch mein Hauptberuf, irgendwie bei Manta Gitarre zu spielen und zu singen und Platten zu machen. Und das ist auch wunderschön und das ist ein riesiges Geschenk, für das ich sehr, sehr dankbar bin, dass die Leute einem oder mir und uns das ermöglicht haben und ermöglichen immer wieder. Aber für mich persönlich vermisse ich sehr so Momente, die du gerade beschrieben hast.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es gibt auch, und das darauf zielte meine Frage vielleicht auch ein bisschen ab, was es sonst für würdevolle Existenzen für Bands gibt. Und ich glaube, dass das grundsätzlich... der Schlüssel darin ist, dass eigentlich, ich glaube, wenn sich die Musiker richtig inspiriert fühlen und richtig in ihrem Kreativprozess auch aufgehen, dass die Ergebnisse dessen, wenn man dann an dem Punkt ist, dass man die teilen kann und irgendwie rausbringt, in welcher Form auch immer, ob das jetzt bei Metal Blade eine Vinylpressung ist oder man auch stumpf mal einfach digital was rausballert als EP oder was auch immer, egal was, wenn das Zeug richtig geil ist, ich glaube, dann besteht ja der Austausch mit den Leuten, die auch Bock haben, das zu hören, sowieso weiterhin. Und ich weiß nicht, ob man das so definieren muss, dass das alles nur legitim ist, wenn man X Amount of Shows
auf
im Jahr spielt
Fall.
Und so weiter und so
auf
fort. Ich glaube,
Fall.
Das ist, und die Erfahrung habe ich glücklicherweise mit Nightmare auch gemacht. Ich meine, wir sind ja nun wirklich eine Band, die ganz selten tourt irgendwie. Und ich dachte zum Beispiel, das war so eine Panik von mir, weil zwischen unseren ersten beiden Alben fünf Jahre lagen, dachte ich so, ob das jetzt nicht viel zu spät ist, ob die Leute nicht uns schon wieder vergessen haben. So, weißt du, wie ich meine? Und irgendwie war das überhaupt nicht der Fall. Ja, und das merkt man, ich glaube, wenn du so ein bisschen so eine Parallelexistenz von so ein paar Die-Hard-Fans auch aufbaust, dass das schon völlig, dass das reicht, um auch nach 5 Jahren irgendwie erst wieder aus der Versenkung zu verschwinden und irgendwie was zu machen. Und die Leute, die richtig drauf stehen, warten sowieso drauf und hören es dann noch so.
Ich wollte gerade sagen, du kannst es ja eh nicht ändern. Es gab ja einen Grund dafür, dass da 5 Jahre zwischen lagen, einfach aus persönlichen Gründen. Logistische Gründe oder. Das war ja nicht so, dass ihr das als Masterplan irgendwie entworfen hättet. Da warten wir jetzt 5 Jahre, sondern es hat sich einfach so ergeben. Grundsätzlich, und das ist das Allerwichtigste, dass es so ein Gefühl gibt, dass man nicht ständig von der Angst getrieben ist, sowas zu verpassen. Andererseits, um das vielleicht auch zu beenden hier, du hast eben gefragt, ja, oder gesagt, festgestellt, in unserem Hörer- und Hörerinnenkreis sind auch viele Leute, die gerne oder die natürlich schon in Band spielen oder gerne auch mehr touren würden, das Ganze vielleicht etwas in Anführungsstrichen professionalisieren, auch wenn auch doofes Wort, aber mehr Konzerte spielen, mehr touren wollen, vielleicht mehr Platten machen und so weiter und so fort. Das Ganze soll hier jetzt in keinster Weise so rüberkommen, als würden wir das irgendjemanden ausreden wollen. Wenn Simon das hier feststellen, was für uns gerade schön ist und uns glücklich macht, das hat natürlich nichts mit eurem Weg da draußen zu tun. By all means, wenn ihr das gerne wollt und euch wirklich draußen auf der Straße und in den Clubs beweisen wollt, Alter, macht es. Wenn das funktioniert, ist das auch eine Erfahrung. Du kennst es ja auch zum Beispiel noch damals vom War from a Harlot's Mouth, wie unfassbar rewarding das ist. Wenn das auf einmal so funktioniert und man fährt um die Welt und auf einmal kennen einen Leute und finden geil, natürlich ist das super. Nur wenn man den Flex nicht mehr hat, diesen Instinkt, dass man das unbedingt spüren will oder unbedingt spüren muss, dann macht es irgendwann halt einfach für einen keinen Sinn mehr, immer höher, schneller, weiter. Aber wenn ihr da draußen denkt, ihr habt gerade das geilste Produkt, die geilste Platte, die geilste Band, Alter, wer weiß, vielleicht habt ihr ja recht. Und dann unbedingt geht da raus und zeigt, wo der Hammer hängt. Genau dafür sind Bands gemacht.
Ja.
Ja.
Hallo.
Simon.
Haben wir uns schön in ein schönes Thema reinmanövriert?
Haben wir uns reinmanövriert, ist ja auch immer so, ne? Es ist denn, irgendwie finde ich, ist in letzter Zeit immer sehr, sehr offensichtlich, was uns beiden so in den Köpfen rumschwört. So auf persönlicher Ebene und dahingehend verlagert sich die Thematik dann auch immer schnell. Ich wollte eigentlich über was ganz anderes reden, ist aber egal. Die Zeit rennt uns nicht weg, reden wir nächstes Mal drüber.
Genau so machen wir es, Hanno.
Simon, gehabe dich wohl.
Ich tue mein Bestes.
Hauste, tschüss.
Ciao.
They serve one master. That is destruction.